Willkommen zurück bei einer neuen Folge Artist on Air. Ich grüße euch. Heute spreche ich mit Max Schertl, dem Co-Founder von Finmit und den Aufstieg von Embedded Finance als neues Wachstumsfeld für B2B-Software-Plattformen. Max erklärt uns, wie Finmit es SaaS-Unternehmen ermöglicht, ihren Kunden Finanzierung direkt im Produkt anzubieten, ganz ohne Banklizenz. Es geht dabei um den Fokus als Gründer, es geht um Plattform-Sales, um regulatorische Herausforderungen und warum Finanzen das nächste Feature in jeder SaaS-Firma sein können. Ich wünsche euch ganz viel Spaß in den nächsten 45 Minuten mit Max Schertl. Artist on Air, der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst. So, bevor wir in den Podcast reingehen, kurzes Update hier aus Berlin. Wir sind am 18.06. mit unserem Artist on Tour-Event bei HubSpot. Ein Sundowner auf der 20. Etage, Dachterrasse direkt neben der Uber-Arena. Wenn das Wetter mitspielt, wird es sicherlich sehr nice. Ich spreche mit dem Florian Hübner von Uberall über wann und wie man das richtige Leadership-Team zusammenbaut. Ansonsten natürlich viele Networking-Opportunities und ein sehr guter kleiner Teaser für unser Flagship-Event dann am 9. Oktober in Berlin, der Artist Summit. Wir sind jetzt in der heißen Phase, was die Tickets angeht. Sagt doch gerne Bescheid, wenn ihr dabei sein wollt oder holt euch einfach über die Webseite direkt ein Ticket. Wir freuen uns, euch alle dann im Oktober in Berlin zu sehen für unser großes Community-Treffen. Und jetzt viel Spaß mit Max und Finmit. Hallo Max, ich grüße dich.
Hallo Matthias.
Max, du hast aus N26 raus Finmit gegründet, eine modulare Embedded Finance Plattform, wo ihr quasi andere Softwareplattformen ermöglicht, deren Kunden Finance-Produkte anzubieten, ohne eine Banklizenz zu haben. Also ein spannender B2B2B-Podcast hier liegt vor uns. Ihr habt 35 Millionen geraced. Nach meinen Informationen sagst du gleich mehr zu. Also insgesamt glaube ich jetzt schon eine ganz ordentliche Firma aufgebaut. Finde ich mega spannend. Vielleicht fangen wir an mit, wie das Ganze angefangen hat. Erzähl doch mal ganz kurz, welche Rolle hattest du bei N26 und warum bist du da rausgegangen?
Ja, absolut. Also erstmal danke, Matthias. Ich hatte das Glück, damals bei N26 sehr, sehr früh dabei zu sein. Wir waren, glaube ich, 25, 30 Leute. Das war so Anfang 2015 und hatte da die Möglichkeit, extrem viel mitzunehmen. Ja, sehr viel Wachstum gesehen, sehr viel regulatorische Themen gesehen, sehr viele Sachen, die funktionieren und die dann manchmal auch nicht funktionieren. Und das war hat tatsächlich mir geholfen, auf der Reise dann selber zu gründen. Ich hatte eigentlich gar nie die Ambition, selber Gründer zu werden, muss ich sagen. War einfach in meinem Kopf gar nicht da und hat sich dann eher dadurch ergeben, dass ich gesehen habe, was möglich ist, was du machen kannst mit sehr, sehr guten Leuten, einem sehr, sehr guten Team. Und irgendwann war dann der Zeitpunkt gekommen, wo ich gemerkt habe, ja, ich glaube, ich habe selber eine Idee. Da könnte man irgendwas machen und dann selber mal loslegen. Aber das hat dann auch eine Weile gedauert, muss ich zugeben.
Du hast einen Co-Founder, ihr habt zusammen 2021 gegründet, wenn ich es richtig recherchiert habe. War der auch bei N26 oder wo habt ihr euch getroffen?
Genau, wir haben tatsächlich über fast 5 Jahre hinweg sehr, sehr eng zusammengearbeitet. Das heißt, kannten uns sehr gut. Wir waren eigentlich erst befreundet und haben dann zusammengearbeitet. So hat das dann gut gepasst. Wir kannten uns übers Geschäftliche und ich glaube, deswegen hat das dann auch sehr, sehr gut funktioniert und funktioniert nach wie vor hervorragend. Also viel Glück gehabt an der Stelle.
Nee, also ich glaube, das Thema, das haben wir ja häufiger irgendwie, man braucht ja irgendwie, also wie fängt jemand an, darüber nachzudenken, eine eigene Firma zu gründen? Und da gibt es ja oft irgendwie Leute, die haben irgendwelche Role Models oder Beispiele, andere halt nicht. Trotzdem in deinem Fall ist ja N26 ja schon auch einer der deutschen Fintech-Erfolgsgeschichten. Und da ist ja schon die spannende Frage, so warum würde man da rausgehen? Also ich meine, also auch als du 2021 rausgegangen bist, war ja bei N26 die Luft noch nicht raus. Also sie sind ja weiter gewachsen bis heute irgendwie und auch die Reise hätte ja durchaus spannend sein können.
Absolut. Also für mich war nach fast 6 Jahren einfach der Zeitpunkt gekommen, wo ich gemerkt habe, die Lernkurve flacht für mich persönlich einfach ein bisschen ab. Ich hatte ein hervorragendes Team, mit dem es auch sehr viel Spaß gemacht hat, zusammenzuarbeiten. Aber ich habe gemerkt, dass ich es geschafft habe und es ist eigentlich was Positives, mich selber so ein bisschen ersetzbar zu machen und dann dachte, was kommt jetzt als nächstes? Ja, suche ich nochmal in dem Unternehmen selber die Herausforderungen, gehe ich irgendwo anders hin, um nochmal eine Herausforderung zu suchen, oder mache ich dann am Ende selber was? Und für mich war dann die Überlegung, selber zu gründen, das, was am schlüssigsten war am Ende. Wir hatten eine gute Idee, und also so fühlte sich das damals zumindest an. Man stellt sich das ja immer doch etwas leichter vor, als es dann am Ende ist. Aber dachte, hey, wir haben hier eine gute Idee. So schwer kann es doch nicht sein. Bei N26 hat das funktioniert. Max und Valentin haben das hingekriegt. Da kriegen wir schon auch irgendwas hin. Ja, da ist man ja dann auch ein bisschen leichtgläubig, muss ich sagen. Wobei diese Leichtgläubigkeit einem auch hilft, dann das umzusetzen.
Ist so. Ich glaube, keiner der Gründer hier im Podcast, wenn er gewusst hätte, auf was er sich da exakt einlässt, hätte das so ohne Probleme, wäre die Reise so angegangen. Aber ja, so ist es halt. Ich glaube, man lernt viel. Vielleicht gehen wir auch da direkt rein. Was war denn so die größte Herausforderung bei euch am Anfang, also nachdem ihr gegründet habt? Typischerweise kommt ja dann die eine oder andere Challenge, mit der man nicht gerechnet hat.
Ja, also vielleicht, ich glaube, wir hatten eine grobe Idee, wo es thematisch hingehen soll. Ja. N26 hat ja immer nur wirklich Consumer Banking gemacht, also nie sich wirklich an Geschäftskunden, gab es dann so ein kleines Geschäftskundenprodukt, aber es war nie Fokus. Und wir hatten das Gefühl, dass in dem Bereich für Geschäftskunden eigentlich sehr viel Potenzial drin ist. Ja. Und haben dann ganz klassisch erstmal tatsächlich zu zweit losgelegt und uns überlegt, wie könnte die Idee funktionieren, wer sind die Leute, die wir im Team brauchen. Hiring war, muss ich sagen, hat bei uns immer ganz gut funktioniert, weil wir einfach ein sehr großes Netzwerk hatten aus der Zeit. Da gab es viele Leute, die dann schon rausgegangen waren aus N26. Das heißt, da konnte man gut reingehen. Fundraising war natürlich eine Sache, die irgendwann muss man dann doch mal Rechnungen bezahlen, und idealerweise fängt man dann auch wieder selber an, Geld zu verdienen und seine Mitarbeiter zu bezahlen. Das war eine Sache, die hat man einfach so vorher nicht gesehen. Ja. Und dann am Ende mussten wir feststellen, und da gehen wir sicherlich gleich nochmal drauf ein, dass in dem Bereich, in dem wir unterwegs sind mit Kreditvergabe, und einfach sehr, sehr viele Henne-Ei-Probleme auch hat. Ja. Man muss irgendjemanden finden, der einem das Geld gibt, damit man selber wieder Kundengeld verleihen kann. Auf der anderen Seite glaubt einem natürlich erstmal keiner, dass man weiß, was man tut. Und ich glaube, da mussten wir uns dann wirklich durchwursteln, muss man ehrlicherweise sagen, am Anfang, und irgendwie dazu kommen, erste Kunden, ersten Prototyp gebaut, mal Geld rausgegeben, wieder zurückbekommen und gezeigt, dass man es zumindest konzeptionell verstanden hat und auch umsetzen kann.
Okay, würdest du jetzt so mit 4 Jahren im Gepäck irgendwas anders machen, wenn du zurückblickst?
Ja, ich glaube, ich würde deutlich früher und aggressiver versuchen zu verkaufen. Wir haben am Anfang gesagt, lass uns das Ding mal richtig solide bauen. Das muss funktionieren zu 100%. Unsere Kunden sind große Plattformen, die selber sehr, sehr viele Kunden haben. Und wenn wir dann glauben, das funktioniert gut, dann fangen wir da mal an, das richtig zu verkaufen. Würde ich deutlich früher drauf eingehen, deutlich früher planen und da aggressiver sein, vielleicht gar nicht, aber viel früher den Kontakt suchen, schauen, was wollen Unternehmen da auch und wie kommt man da in den Markt, denn am Ende haben wir relativ lange Sales-Zyklen bei uns, ja, das muss man einfach so sagen, und das ist sicherlich eine Sache, da hätten wir uns bestimmt 1 bis 2 Jahre mal sparen können am Ende, bis man dann mit den ersten großen Kunden am Ende live gegangen ist.
Okay, das heißt, ihr habt auch relativ früh dann Funding bekommen, weil die 2 Jahre, die muss man ja auch irgendwie erstmal überdauern können. Da gibt es ja die angehende oder die dauernde Diskussion jetzt zwischen meinen Bootstrap-Foundern und den finanzierten Foundern, ob so ein bisschen Geldknappheit manchmal halt auch genau dafür gut ist, ja, also früher auf Kunden zuzugehen, früher sozusagen Cashflow zu generieren und dann oft halt auch gemeinsam mit Kunden, gerade in diesem Enterprise-Sektor, gemeinsam mit Kunden das Produkt zusammenzuentwickeln, damit es dann halt auch passt. Hattet ihr da zu viel Geld, zu viel Freiheit, oder wie glaubst du, würdest du schneller zu dieser Entscheidung kommen, auf die Kunden zuzugehen?
Aus meiner Sicht, das ist eine Erfahrungssache. Ja, ich hatte bei N26 die Gelegenheit, sehr viel Infrastruktur zu bauen, sehr viel mit externen Partnern zusammenzuarbeiten. Aber Fakt ist, dass eigentlich niemand in dem Unternehmen jemals Enterprise Sales machen musste. Das heißt, mir hat, glaube ich, schlicht und ergreifend die Erfahrung gefehlt an der Stelle. Ja. Denn als Gründer guckst du ja schon immer aufs Geld und du weißt, das ist endlich. Egal, wie viel Geld man hat, am Ende ist es immer erstmal endlich, solange man nicht das Glück hat, gleich Cashflow-positiv zu sein. Das heißt, ich glaube, weniger Geld wäre gar nicht das Thema gewesen, sondern eher Erfahrung, die man persönlich gemacht hat. Denn was ich auch festgestellt habe, ist, mit anderen Leuten zu sprechen, hilft einem zwar, aber irgendwie ist es dann doch immer was anderes, was andere Leute gesehen haben, und es lässt sich nicht direkt übersetzen.
Sehr, sehr guter Punkt. Ich glaube, man muss reden, aber Erfahrungen lassen sich so schwer transportieren. Ja, die macht man einfach selber. Ja, also ich sehe das mit meinen Kindern auch immer wieder. Es gibt ja so viele Dinge, die man selber irgendwann mal gelernt hat. Man würde ja gerne denen das ersparen, aber da kannst du so oft sagen, setz dich nicht auf die heiße Herdplatte. Am Ende, wenn sie sich einmal draufgesetzt haben, dann haben sie es verstanden. Sehr gut. Ja. Vorher redet sie den Mund fusselig an. Naja, okay, verstanden. Also ein bisschen, ihr habt dann logischerweise auch, also höre ich jetzt raus, Founder-led Sales gemacht, ist ja sinnvoll. Also wann hast du das erstmal jemand eingestellt im Sales-Bereich, der vielleicht auch da ein bisschen Erfahrung mit ins Team reingebracht hat?
Ja, ich würde sagen, so nach anderthalb Jahren haben wir es mal versucht, ja. Aber das hat dann ganz klassisch auch noch nicht so zu 100% geklappt. Ja. Ich würde mal behaupten, das war so ein Mix aus: wir dachten, so könnte Sales ungefähr funktionieren, haben uns dann jemanden geholt, von dem wir dachten, dass es funktionieren könnte. Fakt ist aber, dass ich wahrscheinlich sehr viele Rollen in meiner Zeit vorher bei N26 schon geheiert habe, diese Rolle nicht. Und da hat mir dann auch ein Maßstab gefehlt. Ja, wie sieht, was ist der Unterschied zwischen gut und sehr, sehr gut? Und da haben wir es dann, glaube ich, auch nicht gleich richtig getroffen am Anfang und hatten ein paar Iterationen. Auch so eine Lernerfahrung. Ja, ich glaube, wahrscheinlich das Schwierigste im Unternehmensbau ist eigentlich immer das Hiring. Wo finde ich die guten Mitarbeiter? Wie erkenne ich, wer da sehr, sehr gut ist? Und da war sicherlich auch der Sales-Bereich derjenige Bereich, wo wir uns am schwersten getan haben, bis wir verstanden haben, wonach müssen wir eigentlich genau suchen.
Das ist ganz spannend. Also ich habe gerade einen anderen Podcast gehört, da hat die Founderin so eine Billion-Dollar-D2C-Brand aufgebaut. Sie meinte, Firing ist more critical als Hiring. Also wie siehst du das? Ich meine, man stellt halt Leute ein als Founder, und jetzt haben wir ja gerade verstanden, N26, N26 ist halt D2C. Ihr habt gesagt, okay, es gibt einen B2B-Case, und logischerweise ist es dann erstmal eher konfliktfrei, aber natürlich gibt es dann auch Bereiche, die man vorher gar nicht gesehen hat. Ja, das ergibt total Sinn. Und jetzt bist du halt in so einem Bereich, und dann stellst du dir vielleicht jemand ein, der nicht perfekt passt. Also A, wann stellst du fest, dass er nicht perfekt passt, und wie schnell habt ihr da reagiert? Also was ist deine Perspektive auf, wie schnell muss man so Einstellungsmismatches, sage ich mal, irgendwie einfach auch wieder korrigieren?
Ja, also ich glaube, man macht es in 90% der Fälle dann nicht schnell genug in Retrospektive. Ja, würde ich recht geben. Also ich glaube, das, was einen davon am Ende abhält, ist, dass man sehr viel Zeit investiert hat in die Anstellung und sich denkt, naja, das habe ich mir doch sehr, sehr gut überlegt. Wahrscheinlich sehe ich da noch irgendwas nicht. Vielleicht ich auch als Manager bin da auch Teil des Problems. Man ist nie schnell genug. Also oder sehr, sehr selten, dass man sagt, ja, okay, das habe ich jetzt aber wirklich zügig erledigt und auch rechtzeitig erledigt. Ich glaube, es ist ein Mix aus, wie gesagt, erstens, man hinterfragt sich selber, zweitens, habe ich alles getan, um die Person jetzt auch erfolgreich zu machen im Unternehmen, und drittens hofft man natürlich irgendwo immer noch, dass das funktioniert, vor allem, wenn man dann irgendwie noch Geld dafür in die Hand genommen hat fürs Recruiting.
Klar, aber hast du vielleicht so als Tipp für andere Founder, hast du sowas wie ein Red Flag, also hast du jetzt so aus deiner Erfahrung raus irgendwas mitgenommen, wo du sagst, okay, wenn das und das nicht passt, dann muss ich relativ schnell reagieren?
Ich habe gelernt, deutlich mehr auf mein Bauchgefühl zu hören als früher. Ja, man gibt sich ja dann doch gerne der Illusion hin, dass man sagt, ja, da kann ich jetzt den Erfolg schon irgendwie messen. Also vor allem im Sales-Bereich sagt man, das kann ich ja eigentlich, sollte ich in der Lage sein, das alles monetär zu messen. Das ist vor allem bei uns mit längeren Sales-Zyklen nicht immer ganz einfach. Da weißt du in den ersten 3 bis 6 Monaten einfach nicht, klappt das jetzt, sehe ich am Ende das, was ich da erwarte. Deutlich mehr aufs Bauchgefühl zu hören, am Ende liegt man meistens richtig. Und wenn man idealerweise noch schafft, jemanden, dem man im Team genug vertraut, um sich eine Meinung zu holen, und der dann nicht gleich sagt, nicht gleich allen erzählt, dass man da zweifelt, die Person dann auch mit einem übereinstimmt, dann ist das eigentlich immer der richtige Zeitpunkt. Dann liegt, also meiner Erfahrung nach, liegt man dann im Zweifel richtig und sollte es tun.
Ja, Bauchgefühl, okay, nehme ich mit. Dann machen wir mal fast forward hier auf 2025. Wie viele Leute arbeiten jetzt für Finbit?
Knapp über 40.
Ja, knapp über 40, okay. Das heißt, die Einstellung und Erfahrungskurve, wie gut Leute da reinpassen ins Team, habt ihr schon gemacht. Das ist ja ein sizable Team. Finde ich gut. Vielleicht gehen wir mal da über das Team jetzt rein in das Produkt, was ihr mit Finbit eigentlich macht. Vielleicht erzählst du einfach mal selber kurz, wie genau euer Produkt funktioniert und wie ihr da euren Kunden helft.
Ja, absolut. Ich hole vielleicht da einmal aus und erkläre, wo die Grundidee herkam. Und ich glaube, dann versteht man auch besser, wie das Produkt funktioniert. Wir hatten, als wir gestartet haben, drei Thesen. Wir haben gesagt, erstens, das Finanzprodukt, was Unternehmen am meisten interessiert, was am unternehmenskritischsten ist, ist Zugang zu Kapital. Wenn ich eine Finanzierung brauche, wie bekomme ich sie möglichst schnell und einfach. Die zweite These, die wir hatten, war, dass eigentlich alle Plattformen in Zukunft über irgendeine Art von Software gemanagt werden. Also das heißt, Software ist ganz zentral fürs Unternehmensmanagement und ist die Zeit, wo ich als Unternehmensinhaber oder als Führungspersönlichkeit einfach Zeit verbringe und Entscheidungen treffe. Und dann eben potenziell als Vertriebskanal in Frage kommen könnte. Und die dritte Hypothese, die wir hatten, war, dass am Ende Private-Debt-Märkte momentan sehr tief sind, sehr liquide sind. Das heißt, es ist eigentlich Kapital im Markt vorhanden, aber es erreicht kleine, mittlere Unternehmen einfach nicht besonders effizient. Und was wir gesagt haben, ist, wir bauen Infrastruktur, über die jede Softwareplattform für jeden ihrer Unternehmenskunden einen Kredit bauen können soll und verknüpfen das im Hintergrund mit der Refinanzierung, mit der Liquidität, die man im Private-Debt-Markt vorfindet. Das heißt, wir arbeiten heute mit sehr großen Plattformen wie Vault oder Delivery Hero Gruppe, vielen kleineren Unternehmen auch, die dann eben ihren Unternehmenskunden Kredite, Merchant Cash Advances, Transaktionsfinanzierungen anbieten können.
Ist ja eigentlich super, wenn man so klar formulierte Hypothesen hat. Ja, und wenn man die jetzt alle drei durchgeht, würde ich sagen, gehen die alle auf. Also dass Firmen immer wieder irgendwo an Liquiditätsengpässe kommen oder einfach Liquiditätsbedarf und deswegen Kredite ein sinnvolles Produkt sind, würde ich sagen, check, irgendwie das Liquidität vorhanden ist, auf der Geldgeberseite, glaube ich, auch, und das Software sich durchsetzt, das ist, glaube ich, in dem Podcast auch kein Geheimnis. Ja. Also gute Grundhypothesen, auch 4 Jahre später, würde ich sagen. Hat sich zwar einiges geändert im Markt, aber ich denke, die Hypothesen, die stehen. Du hast jetzt genannt Vault. Ja, ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel, weil die meisten das kennen. Das heißt, ihr habt als Kunden eine Plattform, die dann wiederum Tausende von kleineren Restaurants angeschlossen hat. Und was du sagst, es lohnt sich nicht, irgendwie einen Direct Sales Approach zu so einer Pizzabude zu machen, die dann irgendwie 10.000, 15.000 Euro Kreditlinie braucht. Aber indem ihr dann sozusagen Vault gewinnt als Kunde, hat Vault einfach schon Tausende von diesen kleineren Kunden und kann euer Produkt dann sozusagen mit anbieten und durchreichen. Ist das so die Idee?
Genau, also ich glaube, es ist ein Mix aus Vertrieb und Daten. Ja, du hast genau das, was du gesagt hast. Die Unternehmen sind schon auf der Plattform. Da besteht eine etablierte Beziehung. Man kennt sich, man vertraut sich auch gegenseitig. Das heißt, ich als Restaurant auf der Plattform Vault weiß, wer der Brand ist, was die für mich tun. Und dann habe ich meistens auch eine ganz gute Beziehung dazu. Ja, das heißt, vom Vertriebskanal ist es genau das. Was, glaube ich, aber noch eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt, ist am Ende das Verständnis davon, wie solche Unternehmen funktionieren, wie sehen Cashflows aus in dem Unternehmen, wie gut verstehe ich, ob es denen jetzt gut geht oder nicht. Man muss fairerweise sagen, dass in dem Beispiel Vault, das sind Unternehmen, die traditionell eher Schwierigkeiten haben, Zugang zu Krediten zu bekommen. Ja. Was eben meistens daran liegt, dass ich nicht an aktuelle Daten komme und dann schlechte Vergleichbarkeit habe. Und das hilft natürlich, wenn man dann mit der Plattform zusammenarbeitet. Die haben über 20.000 Kunden in Europa, also Restaurants als Partner in Europa. Und da habe ich aus Kreditseite einfach ein sehr, sehr großes Portfolio an Daten, das ich nutzen kann, um besser zu verstehen, welches von den Unternehmen ist jetzt solide, wen sollte ich da unterstützen, wen gibt es wahrscheinlich in einem Jahr noch und welches von den Unternehmen schafft es aus, welchem Grund auch immer, vielleicht nicht mehr die nächsten 3 Monate. Also ich glaube, der Mix aus Vertrieb und Daten ist genau das, was die große Rolle spielt mit der Plattform.
Das ist ja, glaube ich, immer der Haupthebel dann, wenn man Kredite vergibt, ist, weil hat man irgendwie ein Edge, irgendwie bessere Datenanalyse zu machen und damit halt die Kreditwürdigkeit besser einzuschätzen als Wettbewerber. Jetzt stelle ich mir das vor, ein bisschen schwierig vor, weil Vault kann euch ja nicht einfach all ihre Kundendaten rüberspielen. Und die Frage ist ja, wie groß ist das Interesse von Vault, dass so ein Kredit am Ende dann auch getilgt wird oder nicht? Ja, oder sagen ja einfach, ja, das Modul Finmit kann ich gerne anbieten. Ob jetzt Pizzeria 1 einen Kredit nimmt oder nicht, ist mir egal. Wenn sie es nehmen, dann haben wir vielleicht einen Benefit, aber ob sie den dann zurückzahlen oder nicht, ist ja Finmits Problem. Also ich push das erstmal.
Genau, also du sprichst schon die richtigen Themen an. Was für die Plattform eigentlich immer eine Rolle spielt, ist die Preis Churn, ganz grob gesagt, und wie viel Umsatz die Partner auf der Plattform machen. Ja. Und wenn Unternehmen sich dafür entscheiden, einen Kredit zu nehmen, dann nehmen sie den ja meistens, weil es im Unternehmen ein Problem zu lösen gibt. Das heißt, dass ich in dem Beispiel jetzt hier als Restaurants in eine neue Küche investiere oder neue Ausstattung für die Terrasse kaufe oder. Das heißt, im Regelfall geht es mir als Unternehmen darum, mehr Umsatz zu machen. Und das ist natürlich die Sache, bei der die Plattformen dann entsprechend auch profitieren. Ja, das heißt, im Idealfall erhofft sich die Plattform natürlich, dass das Unternehmen mehr Umsatz auch auf der Plattform macht und dann verdiene ich natürlich als Plattform mit meinen Kerngebühren, die ich ohnehin einnehme, einfach mehr. Das Zweite ist, dass, und wir sehen es tatsächlich kausal, also wir sehen, dass für jeden Euro, den wir an Unternehmen ausgeben, innerhalb der nächsten 6 Monate, dass der Umsatz auf den Plattformen 40 Cent steigt. Das hört sich einzeln gar nicht mal so viel an, aber das ist in der Summe einfach sehr, 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 sehr viel Geld und die Plattformen profitieren da enorm von. Der zweite Punkt ist das Thema Churn. Es besteht Wettbewerb zwischen Softwareplattformen, müssen wir uns nichts vormachen. Ja, Volt sind nun mal auch nicht die einzigen im Markt und denen geht es natürlich auch darum, dass die ihre Partner auf der Plattform bleiben. Ja. Und jetzt ist es so, wenn ich ein Instrument, wie jetzt in dem Fall einen Kredit habe, dann binde ich die Kunden natürlich deutlich enger an mich. Vorausgesetzt, das Produkt ist gut und funktioniert gut. Das heißt, das, was wir uns im Hintergrund noch immer anschauen, ist das Thema NPS ganz klassisch. Wir haben einen NPS von über 80 über alle Plattformen hinweg. Das heißt, da sind die Interessen eigentlich sehr, sehr gleichgeschaltet. Die Plattformen wissen, sie profitieren über zusätzlichen Umsätze. Sie wissen, sie profitieren über weniger Churn. Und gleichzeitig wissen sie, dass das Produkt gut ist, indem sie die NPS der Produkte messen.
Ja, Net Promoter Score kennen wahrscheinlich die meisten hier im Podcast, aber falls nicht, irgendwie das Range geht ja von minus 100 bis plus 100, ist allerdings exponentiell schwierig auf 100 zu kommen. Das heißt, mit 80 seid ihr da extrem gut unterwegs, um das mal so von meiner Seite einschätzen zu können. Typischerweise eigentlich nur im B2C-Bereich und in irgendwelchen Fun- und Erlebnis-Business-Modellen typisch. Also in so B2B- und Service-Bereich ist 80, glaube ich, sehr ungewöhnlich. Also,
da hat uns auch überrascht, muss ich zugeben. Ja, ich glaube, wir profitieren davon, dass viele traditionelle Angebote einfach katastrophal schlecht sind. Hm. Ja, also ich freue mich natürlich über solche Sachen und macht uns auch extrem stolz. Tatsache ist, dass die Unternehmen einfach so schlecht Zugang bekommen. Ich glaube, das zeigt eigentlich ganz gut, wie groß das Problem ist, das du lösen kannst. Wir machen das ja, weil wir sehen, dass es den Bedarf gibt, weil die Unternehmen diese Unterstützung suchen und wir eben glauben, dass es dann eine sehr, sehr große Lücke im Markt gibt.
Kannst du teilen, wie viel Allocated Capital ihr habt, also wie viel Kredite habt ihr so in Summe ausgegeben?
Ja, also nichts, was ich jetzt ganz öffentlich machen würde, aber wir haben mehrere tausend Kredite ausgegeben in ganz Europa hinweg. Die Summen unterscheiden sich dann je nachdem, wo du bist, Südeuropa, Nordeuropa, sieht einfach ein bisschen unterschiedlich aus. Ist es natürlich im Gastronomiebereich, sprichst du auch über andere Summen als, wir arbeiten auch mit Plattformen eher im traditionellen Großhandel. Das heißt, da gehen die Summen ein bisschen auseinander, aber es sind tatsächlich mehrere tausend Unternehmen, die wir schon
unterstützen. Ich versuche ja auch mal mitzurechnen, weil du gerade gesagt hast, so für jeden Euro, den ihr ausgibt, kommen dann auch irgendwie 40 Cent mehr Umsatz rum. Und das ist ja dann auch einfach für eure direkten Kunden, also für die Plattform natürlich sehr schön, wenn ihr möglichst da Geld ins System gibt, damit dann einfach deren Kunden wieder ankurbeln können, ne?
Das ist auch das, was relevant ist. Ja, das ist ja, was die Plattform interessiert. Denen geht es jetzt nicht darum, dass sie eine Kommission auf einen Kredit verdienen. Denen geht es darum, binde ich meine Kunden enger, mache ich mehr Umsatz mit meinem Kernprodukt. Das sind die wichtigen Kernzahlen.
Okay. Du hast jetzt gerade schon ein paar Regionen angesprochen, wie Südeuropa. Ihr seid im europäischen Markt unterwegs. Ihr seid nicht in Lateinamerika, ihr seid nicht in den USA. Wie habt ihr euch sozusagen strategisch damit auseinandergesetzt, in welchen Regionen ihr vertreten sein wollt und wie ihr expandieren wollt?
Ja, also was vielleicht, um nochmal zurückzugehen in meiner Historie, ich habe ja das Glück gehabt, im regulierten Geschäft zu arbeiten vorher und dann klar, Kreditvergabe ist auch ein Thema, das reguliertes Geschäft ist. Das heißt, für uns war klar, wir sollten uns mal auf eine Region fokussieren, in der wir verstehen, wie sowas funktioniert. Das heißt, es war klar, Europa ist das, wo wir einfach eine gewisse Kompetenz bereits haben im Team, bei uns als Gründern auch, haben gesagt, das macht Sinn. Für uns war aber von Anfang an klar, dass es keinen Sinn macht, einen lokalen Spieler aufzubauen, einfach weil unsere Kunden die Plattform multinational sind. Die sind im Regelfall nicht reguliert, das heißt, die interessiert nicht, wenn du sagst, das ist jetzt komplex und die wollen, dass du sie überall, wo du unterwegs bist, unterstützt. Den meisten Plattformen ist dann zwar bewusst, dass es schwierig wird, einen globalen Partner zu finden, aber zumindest innerhalb Europas wollen sie mit denen wie im Land zusammenarbeiten zu können. Das heißt, wir haben gesagt, das, was wir auf jeden Fall können müssen, ist alle EU-Länder und dann idealerweise noch UK und die Schweiz dazu. Und haben die Plattform vor dem Hintergrund gebaut. Das funktioniert natürlich auch nicht von Tag 1. Du hast extrem viele verschiedene Währungen, das Ganze muss irgendwie refinanzieren können. Du hast verschiedene Zahlungsmechanismen. Hat ja leider auch nicht jeder den Euro am Ende. Das heißt, da gibt es sehr, sehr viele kleinteilige, komplexe Themen im Hintergrund zu lösen. Aber das war die Vision. Außerhalb Europas sind wir momentan nicht aktiv unterwegs und verkaufen das Produkt auch nicht aktiv. Wir sehen aber, dass der Bedarf besteht. Unsere Kunden, die Plattformen, mit denen wir zusammenarbeiten, sind meistens auch außerhalb Europas aktiv. Das heißt, die Möglichkeit besteht. Und das ist sicherlich eine Sache, die wir in Zukunft angehen werden.
Klingt ja jetzt erstmal wie ein No-Brainer. Ja, also ich meine, ich kann zusätzlichen Umsatz generieren. Irgendwie klingt relativ leicht zu integrieren. Verschiedene Länder. Wie sieht denn die Wettbewerbslandschaft aus? Also in diesem Embedded Finance Bereich, wie seid ihr da die einzigen Europa oder gibt es da 2000? Wie stellt ihr euch da auf und wie verteidigt ihr euch gegen den Wettbewerb?
Ja, absolut. Also das hat sich in den letzten Jahren, glaube ich, auch viel getan in dem Markt. Ja. Was wir eigentlich sehen, ist, dass es mittlerweile ein relativ konzentrierter Markt ist, was Spieler angeht, die mehrere Länder abdecken können. Es gibt immer mal in einem Land jemanden, der da vielleicht stärker unterwegs ist, aber zumindest für Plattformen, die paneuropäische Partner suchen, ist, muss man sagen, Stand heute gibt es nicht besonders viele Optionen. Ja. Und das ist eine Sache, die uns, muss ich auch ganz klar sagen, hilft. Ja. Ist aber sicherlich der Komplexität im Hintergrund geschuldet. Also jeder, der sich mal damit beschäftigt hat, wie man einen Euro in Rum oder wie man Geld in Rumänien einsammelt, wenn man das gleichzeitig in Euro finanziert und wie man da zurückgezahlt wird und wie man das an die Händler auszahlt, der weiß, was für lustige operative Themen dahinter stecken. Und das ist, das hat, und das, vielleicht zu deiner Frage zurück, was habt ihr die ersten 2 Jahre gemacht, ja? Und was hat denn so lange gedauert, bis ihr dann mal die ersten größeren Kunden hattet? Genau solche Themen, die im Ende keiner sieht, von denen jeder einfach erwartet, dass sie funktionieren.
Ja, also ich kenne es noch damals von den ganzen, also zumindest von diesen Ticketing-Plattformen, ja, weil wir auch in mehreren Ländern immer Tickets verkauft haben, und dann hast du halt einfach in Holland hast du halt Ideal, was halt hier keiner kennt, aber der holländische Kunde setzt das halt voraus, und wenn du dann eine Plattform hast, die das nicht hat, oder kein SEPA, weil es eine amerikanische Plattform und so weiter. Das ist ja nur Easy Payment. Und ihr habt ja sozusagen noch Refinanzierung und. Also da wird es, glaube ich, sehr schnell komplex. Also soweit kann ich dir folgen. Ja, wie genau nicht? Dafür habe ich noch keine Finance-Plattform im Background aufgebaut. Aber nehmen wir dir voll ab. Und ist, glaube ich, auch ein guter Mode. Ja, also Komplexität einmal zu durchdringen. Wird dann halt nicht so schnell kopiert, ja. Vor allem, wenn man dann schon drin ist, weil der nächste muss ja sozusagen erstmal diese 2 Jahre investieren und dann noch Kunden nicht nur gewinnen, sondern wegnehmen, was in der Regel deutlich schwieriger ist, wenn es läuft, als sozusagen Neukunden gewinnen mit einem Produkt, was vorher nicht gab. Aber habe ich verstanden, also gibt nicht so viele, sagst du, dagegen setzt ihr euch ganz gut durch, beziehungsweise habt ihr halt die Komplexität, die euch da verteidigt. Wir haben jetzt Volt genommen, also ich glaube, so Essence Delivery kann sich auch jeder gut vorstellen. Habt ihr andere Bereiche, wo ihr sagt, für die ist es total spannend? Also gibt es so typische Kundencluster, die ihr angeht?
Ja, also wir, vielleicht um es ganz generell zu beschreiben, ja, wir sehen, dass Plattformen, die entweder sehr kleine Unternehmen bedienen, Plattformen, die Unternehmen, die größer sind und sehr schnell gewachsen sind, bedienen, oder Plattformen, die größere Unternehmen mit nicht so guter Kreditqualität bedienen. Das ist eigentlich so unser Zielbereich im Allgemeinen. Da fallen Sachen rein wie E-Commerce, der gesamte Hospitality-Sektor, alles, was saisonale Zyklen hat. Das heißt, ich will nicht, wie man das auf Deutsch nennt, Vermietungsgeschäft im Real Estate-Bereich, vor allem in Ferienregionen. Alles rund um Bautätigkeiten. Ja. Wie gesagt, wir sehen, dass es da Plattformen in vielen Bereichen gibt. Wir gucken aber schon, dass wir uns im Sales-Bereich da fokussieren und vor allem auf ganz bestimmte Segmente fokussieren. Wie gesagt, Hospitality-Sektor war das, wo wir da angefangen haben, weil wir sehen, dass du auf der Datenseite erstmal stark davon profitierst, wenn du mit mehreren Plattformen zusammenarbeitest, die ähnlich sind. Und dann im Vertrieb natürlich auch. Du hattest ganz am Anfang, hatten wir über Henne-Ei-Probleme gesprochen. Und das größte Henne-Ei-Problem ist eigentlich für uns immer, alle sagen, das Modell macht extrem viel Sinn. Aber alle wollen erstmal sehen, dass du schon 10 andere Partner hast in dem Bereich. Und genau deshalb muss man da wirklich Stück für Stück vorgehen. Aber ja, also ich glaube, wenn man eine Plattform ist und weiß, meine Kunden sind entweder klein oder haben so ein bisschen Probleme mit klassischen Krediten, dann ist das eigentlich das, wo wir gut unterwegs sind.
Aber jetzt wird es ja spannend, weil ich suche immer so die Parallelen zu einfach anderen Softwaregründern, ja, weil ich glaube, das ist ein Problem, das haben halt viele. Ne? Also einerseits so ein erstes Kundensegment fängt jeder mit an, dann festzustellen, okay, was kann ich eigentlich besonders gut und für wen könnte das noch interessant sein? Also sozusagen diese strategische Frage, wie erweitere ich eigentlich mein Total Addressable Market irgendwie, also wo finde ich noch Kunden, für die mein Produkt wirklich gut funktioniert? Du hast jetzt halt sehr viele genannt. Ja, ich glaube, bei euch ist dann eher das Gegenfragen, wie fokussiere ich, wenn ich so viele Möglichkeiten habe, weil alles gleichzeitig machen hilft wahrscheinlich auch nicht. Ja, und also du hast mit Hospitality angefangen, wie geht ihr damit um? Weil wenn du wirklich was für viele hast, aber jeder hat dann doch wieder Besonderheiten, will dann nochmal ein Feature hier und dann kann man ja schnell auch darüber stolpern.
Absolut. Also ich glaube, wovon wir in dem Fall profitieren, muss man sagen, wahrscheinlich leider ist Europa ist ja meistens kein Technologievorreiter oder Vorreiter, was die ganz große Kreativität angeht. Das heißt, was wir sehr gut machen können, ist anschauen, was funktioniert in den USA, was funktioniert vielleicht auch in Asien gut, welche Plattformen gibt es, die da ähnliche Produkte schon, also vor allem Kreditprodukte gelauncht haben, welche Use Cases wurden da umgesetzt und welche Plattformen sehen denen in Europa denn ähnlich. Ja, dann kann man nämlich aus der Vertriebsseite viel besser herantreten und sagen, hey, ihr seid vielleicht in Europa die Ersten, die das machen würden. Das ist aber eine sehr große Gelegenheit für euch. Aber wenn ihr wissen wollt, macht das denn überhaupt strategisch Sinn für mich oder nicht, dann guckt doch euch einfach mal an, was in den USA passiert oder was.
Nice. Also ihr löst das Henne-Ei-Problem, indem ihr sozusagen einfach referenziert auf so ein Dreieck, was mit euch eigentlich gar nichts zu tun hat, aber wo der Kunde halt sieht, es funktioniert in einer anderen Region.
Das ja, ist genau. Smart. Also ja, ich glaube, das kann man die meisten gut. Genau, die meisten großen Unternehmen wollen einfach Validierung haben, wollen da ihr Risiko minimieren. So hilft man ihnen, das Risiko zu minimieren.
Und die meisten Startups haben halt nicht viel, was sie dann da zeigen können. Ich meine, das Problem kennen wir alle. Naja, super, okay, also einfach mal so ein bisschen auf die anderen Cases verweisen, die es da schon gibt, finde ich gut. Ihr habt ja jetzt nicht nur Kunden gewonnen, ja, und geschafft, das Produkt reinzukriegen. Vorher habt ihr mit der Story halt auch irgendwie Investoren gewonnen. Also da hatte ich erwähnt, 35 Millionen ist ja eine ordentliche Zahl für Deutschland. Vor allem jetzt auch in den letzten 4 Jahren war das ja einfacher und dann wiederum schwieriger. Wie verlief denn dieser Fundraising-Prozess für euch? Wie seid ihr gestartet?
Ja, wir hatten am Anfang sicherlich das Glück der guten Beziehungen. Ja, Alex und ich hatten eine sehr, sehr gute Beziehung zu Maximilian und Valentin aus der gemeinsamen N26-Zeit. Maximilian hat damals auch, war tatsächlich der Erste, der gesagt hat, als wir gesagt haben, hey Max, wir kündigen, wir gehen raus, gesagt hat, ich gebe euch erstmal Geld und macht da was, ich vertraue euch. Das heißt, das hat geholfen, da hatten wir erstmal für externe Investoren dann einen Validierungspunkt, die gesagt haben, ja gut, wenn euch der ehemalige Chef Geld gibt, dann werdet ihr schon können, ja, und dann gucken wir halt mal, was ihr baut. So sind wir damals dann auch an Early Bird dran gekommen. Ja, das war natürlich dann auch entsprechend über die Kontakte und später an Ophelia von Blossom Capital. Ich glaube, es ist immer in dem Moment sehr, sehr schwierig und sehr, sehr schmerzhaft. Und danach freut man sich, dass es geklappt hat und denkt sich, naja, musste ja so kommen, aber ich würde sagen, die Emotionen bewegen sich da schon eher in Wellen. Es ist im Prozess immer schwieriger geworden, als ich mir das selber so erhofft hatte, aber mit dem Ergebnis, mit dem man am Ende dann doch zufrieden war.
In welchen Jahren habt ihr geraced?
Wir haben tatsächlich, also klar, als wir gestartet haben, dann 2021, ich glaube, das war so die Zeit, wo es dann tatsächlich noch relativ einfach war. Und dann, also es war ganz Anfang 2021 und dann Ende 2022 und dann nochmal Ende 2023.
Okay, verstanden. Und jetzt hat man dann einerseits eine Story gegenüber den Investoren und dann hat man irgendwann das Geld auf dem Konto. So, und jetzt seid ihr ja schon sozusagen in dieser Phase, wofür allokierst du gerade die Funds? Also wo sagst du, ist es am sinnvollsten in eurer aktuellen Unternehmensphase das Geld zu investieren?
Team. Ja, also das ist ja am Ende das Einzige, was zählt und glaube ich immer sehr, sehr gutes Investment. Wir sind sicherlich ein Unternehmen, das spezialisiertere Position hat als in manchen anderen Unternehmen. Wir haben ein ganz kleines Kapitalmarktteam zum Beispiel. Das sind Sachen, die man eher woanders nicht sieht, wo man gehaltsmäßig dann vielleicht auch noch mal ein bisschen tiefer in die Tasche greifen muss, als das jetzt sonst der Fall wäre in unserer Stage, muss man sagen. Aber da war noch nie ein Euro schlecht investiert. Also das ist wirklich das, was zählt und was ultimativ dann auch den Unterschied macht.
Ja, es klingt ja so, Kapitalmarktteam ist auch logisch, habe ich jetzt so nicht dran gedacht. Ansonsten habt ihr wahrscheinlich ein relativ starkes Entwicklerteam, um das Produkt zu bauen, weil Vertrieb ist ja dann, also im Enterprise wahrscheinlich nicht so ein, also in Mannzahl nicht so ein großes Team, weil die ganzen Kunden erreicht ihr dann letztendlich über eure Plattform, ne?
Ist in Mannzahl nicht ein großes Team und wir haben vor allem festgestellt, dass man Sales bei uns was eher als Projekt angehen muss. Ja. Wir haben ja vorhin schon ein bisschen darüber gesprochen, was waren so die Learnings und wir haben erst gedacht, naja, okay, wir machen das irgendwie so über BDRs, BDMs und dann kommt man schon in die Unternehmen dran. Das funktioniert in dem Bereich nicht besonders gut, ja. Weil auf der einen Seite die Unternehmen sehr, sehr groß sind, die Entscheider dann doch meist relativ weit oben sitzen, du einfach an die nicht einfach rankommst und wir dann auch gesehen haben, wir tragen eine sehr, sehr große Verantwortung, um das Produkt auch erfolgreich zu machen, nachdem man den Vertrag unterschrieben hat und live gegangen ist. Und wie gesagt, wenn man das eher, also den ganzen Sales-Prozess von wie komme ich in die Plattform überhaupt erstmal rein, bis hin zu wie mache ich die Plattform über jahrelange Partnerschaften erfolgreich, wenn man das immer wie ein Projekt betrachtet, dann funktioniert der Sales-Prozess deutlich besser, zumindest bei uns, als wenn man sagt, na, jetzt mache ich den eher klassischen BDM-BDR-Approach.
Ja, ist ja klassisch ist ja ein Wort, was hohe Verfallsrate hat gerade. Um mal so ein bisschen überzuleiten in die Zukunftsperspektiven hier. Wir haben eigentlich im Podcast irgendwie bei allen diese ganze AI-Interruption. Also alle Founder, die ich in den letzten 4 Monaten interviewt habe, sind massiv am Überlegen, wie stark ändern sie die Firma, Sales-Prozesse, Recruiting, Team generell, ja, und auch Produkt, mit der ganzen Entwicklung rund um Agentic AI und auch Large Language Models. Wie ist das denn in so einem Infrastruktur-Game? Also berührt euch das? An welcher Stelle berührt euch das? Wie denkst du darüber nach?
Ich glaube, du hast auf der einen Seite sehr viel mehr Teameffizienz. Das Unternehmen, das wir heute haben, hätte man vor 5 Jahren wahrscheinlich nicht mit knapp über 40 Personen einfach so bauen können, muss man sagen. Und du hast auch Kosteneffizienz. Ich gebe mal ein ganz konkretes Beispiel, das für mich so eine offensichtliche Sache war. Wenn wir in neue Länder reingehen, musst du ja immer erstmal verstehen, wie funktioniert die Regulierung, wie kann ich da arbeiten, mit wem kann ich arbeiten, was ist so der Rahmen, in dem ich mich bewege. Und der Ansatz, den man sonst immer hatte, war, na gut, ich suche mir eine Kanzlei und dann gebe ich da am Ende sehr, sehr viel Geld aus für irgendeine Sache, die aus der Schublade gezogen wird. Ja. Und mittlerweile ist es so, dass du dann am Ende ein Deep Research machst irgendwie über ChatGPT und dann eine sehr, sehr gute Idee hast, was du wirklich fragen musst und was du wissen willst und dann vielleicht noch ein Zehntel der Kosten bei Expansion hast auf Rechtsseite. Ja. Das ist mal so ein ganz konkretes Beispiel, wo du als Unternehmen auch deutlich schneller in Positionen kommst, die früher sehr viel Zeit und sehr viel Geld gekostet hatten. Da war das Budget vielleicht auch nicht immer da. Ja. Wir hatten kürzlich ein Partner, der uns gesagt hat, hey, ich habe 40 Länder außerhalb Europas, können wir da zusammenarbeiten? Und in der Vergangenheit hätte ich da sagen müssen, du, keine Ahnung, das Budget habe ich nicht. Ich kann jetzt nicht mal irgendwie 500.000 Euro in die Hand nehmen, um Assessments in 40 Ländern zu machen. Ja, und so kannst du dann innerhalb von, gut, da muss ich dann schon nochmal jemand mit gutem Verständnis hinsetzen, einen Tag lang und das alles angucken, aber dann bist du zumindest nach einem Tag so weit, dass du sagst, naja, lass uns doch mal auf diese 5 Länder fokussieren und die gucken uns im Detail gemeinsam an, da gucken wir euch die Daten an, die ihr habt. Und dann schauen wir, wie wir das umsetzen können. Ich glaube, es ist wirklich von Teameffizienz hin bis zu Möglichkeiten erschließen, die du einfach aufgrund von Kostengesichtspunkten gar nicht hattest in der Vergangenheit.
Okay, also das ist ja ein Layer, sozusagen die interne Sicht auf, wie ihr die Firma strukturiert. Euer Produkt selber, ist es davon betroffen?
Teils, teils. Ja. Wir sehen, dass du vor allem auf der Datenseite ja sehr viel mathematische Prozesse hast, das heißt richtig falsch Fragen und wir sehen, dass du, also vor allem die LLM-Modelle sind ja am Ende wahrscheinlichkeitsbasierte Modelle, die dann nicht unbedingt geeignet sind, dir da einen Kreditentscheidungsprozess abzunehmen. Ja, also da vielleicht so dieses Kernprodukt, wie verstehe ich Daten und welche Rückschlüsse ziehe ich auf Daten, da kannst du zwar Indikationen bekommen, aber am Ende willst du sicherstellen, dass du mit mathematisch genauer Wahrscheinlichkeit da durchgehst, oder mit mathematischer Genauigkeit da durchgehst und nicht mit Wahrscheinlichkeiten da durchgehst. Also teils, ja, ich bin vor allem gespannt, was große Plattformen daraus machen, die am Ende unsere Kunden sind, ja, die ja sehr viel Demand-Supply-Aggregation machen heute, ja, viele unserer Kunden, und was da passiert, wie gesagt, wie sich da auch das Endkundenverhalten auswirkt. Ich kann mir tatsächlich ein Szenario vorstellen, in dem viele der kleinen Unternehmen, die am Ende unsere Kunden sind, vielleicht wieder ein bisschen mehr Macht bekommen, ja, weil sie nicht mehr diese ganz große Abhängigkeit haben von sehr großen Plattformen, die ihnen im Vertrieb helfen, weil ich als Privatkunde sie sonst einfach nie finden würde. Also da bin ich gespannt, was passieren wird. Das wird aber, und ich glaube, wir sind da manchmal auch in so einer Blase, bis das jetzt beim Letzten angekommen ist. Und ich wohne selber im Dorf, da sehe ich auch, da bin ich, glaube ich, einer der wenigen, die sich da aktiv mit solchen Themen beschäftigen. Da bin ich gespannt, auch wie lange das dauert, bis es bei jedem dann angekommen ist.
Ja, ist so. Ich glaube auch, bevor jetzt die AI in der Pizzeria wirklich hilft, ist es wahrscheinlich eher die Vault-Plattform, die dann wiederum ihre Kundendaten besser durchforsten, aggregieren und nutzen kann, weil die sitzen ja schon auch auf einer ganzen Menge proprietärer Daten, ja, wenn du so viele Restaurants angeboten hast, das ist ja die Frage. Aber ja gut, also euer Produkt nicht. Ich war mir nicht sicher, das ist natürlich eine Frage, ich verstehe relativ viel von Mathematik, ja, aber Kreditvergabe ist am Ende ja auch ein Wahrscheinlichkeitsgame, ja, also du versuchst halt auf der besten Datengrundlage, die du hast, die beste Entscheidung zu treffen, und dann musst du halt on average, ja, möglichst oft richtig liegen, und das ist ja nichts anderes als Wahrscheinlichkeit, ja. Und,
absolut, das heißt also, das ist ein guter Punkt, ja, du hast natürlich immer verschiedene Modelle, die du darüber laufen lässt, ja, und ich glaube, der große Vorteil, den wir haben, ist, dass wir am Ende ja viel mehr Datensätze haben als Kredite, die wir vergeben, einfach über die Zusammenarbeit mit den Plattformen. Das sind nicht immer vollständige Datensätze, aber das, da hast du recht, das hilft dir dann schon, vor allem mit unvollständigen Datensätzen zu arbeiten, weil du eben wahrscheinlichkeitsbasiert sagen kannst, okay, wie müsste ich diesen Datensatz sinnvoll vervollständigen, damit ich weiß, was tatsächlich dahinter steckt. Und das hilft dir dann extrem viel bei der Modellierung. Also da bin ich zu 100% bei dir.
Okay. Ja, und dann das Blasenthema, das kommt auch mal wieder, wie stark ist die Blase, wie stark werden Themen jetzt sozusagen überstrapaziert und dauern dann doch irgendwie länger, das werden wir sehen. Ich habe wirklich aufgehört, Estimates abzugeben, ich gucke immer nur rein und jede zwei Wochen irgendwie neue Perspektiven, das bleibt super spannend. Was siehst du denn als die größte Herausforderung jetzt für eure Firma für den Rest des Jahres?
Ich glaube nach wie vor, dass es zwei Themen sind. Einmal geografische Expansion. Wie können wir Plattformen so wirklich überall unterstützen? Wie können wir sagen, nein, Europa ist nicht die Grenze, sondern es geht darüber hinaus? Und das Zweite, wie bekomme ich die wirklich ganz großen Plattformen ran? Wie kann ich die großen Plattformen überzeugen, dass es sie unterstützen kann mit ihren Kunden? Wir hatten vorhin darüber gesprochen, im E-Commerce-Bereich gibt es so viele Möglichkeiten. Also ich glaube, da in die großen Plattformen reinzukommen, gute Sales-Prozesse bei uns zu haben und dann mit den Plattformen sehr, sehr gut zusammenzuarbeiten, ist für uns der Schlüssel zum Erfolg.
Ist natürlich auch eine Frage. Also ich meine, was sind die großen Plattformen? Im Hospitality-Bereich hätte ich gesagt, Booking, es steht immer so raus als eine der Megafirmen. Auf der anderen Seite könnte man sich fast vorstellen, dass die schon wieder so digital affin sind, dass sie vielleicht so ein Produkt am Ende dann auch selber anbieten. Also was sind so deine, gibt es so Nordstern-Plattformen, die man nennen kann, oder ist es zu konkret?
Ja, also ich glaube, Booking ist ein ganz interessantes Beispiel dafür, wie man aus Verbrauchersicht immer unterschätzt, was eigentlich im Hintergrund noch alles passiert. Ja. Hinter Booking hast du ja sehr viel Aggregierung von tatsächlich Supply, also Vermietungssupply. Ja. Also ich glaube, das sind gar nicht immer die Namen, die man selber als Verbraucher jetzt kennt, sondern teilweise wirklich die Sachen hinten, die sehr viel Unternehmenssupply aggregieren, die für uns deutlich spannender sind. Aber du hast natürlich im E-Commerce-Bereich in Amazon, ja, wenn man irgendwann sagen würde, hier Amazon 2030 viel mit der globale Partner, dann wäre ich sicherlich happy mit dem Ergebnis. Ja. Ob das mal so kommen wird, sei dahingestellt. Ich glaube, da haben wir noch sehr viel Weg vor uns, bis du so eine Headline irgendwo lesen würdest.
Okay, aber das ist ja schon, das ist mal ein 5-Jahres-Ziel und auch kein kleines. Ich glaube, das kann man auch abschätzen. Da musst du aber noch ein paar Länder erobern vorher, damit es für die relevant ist. Aber ja, das ist auf jeden Fall im E-Commerce-Bereich wahrscheinlich ein vernünftiger Nordstern. Ja.
Das können wir. Aber das gibt es, also wie gesagt, solche Sachen gibt es in fast jeder Industrie und man muss auch sagen, viele Industrien kennen wir halt gar nicht, bevor man sich dann da reindenkt und damit beschäftigt.
Das ist so, ja. Grüße gehen raus an die Metals and Mining Industrie. Ich hab schon Windkraft, ich weiß ja alles hier. Das ist das Schöne an so einem Podcast. Man lernt halt sehr viele neue Sachen die ganze Zeit. Okay. Was, wenn ich jetzt hier so ein bisschen zum Abschluss komme, hast 4 Jahre spannende Reise jetzt als Unternehmer vorher in einem super Scale-Up unterwegs, irgendwie so den ein oder die 2 Ratschläge, die du anderen, vielleicht jüngeren Foundern oder auch anderen Foundern in einer ähnlichen Größe mit 40, 50 Mitarbeitern mitgeben würdest auf die Reise?
Ich glaube, das, was mir N26 beigebracht hat, war wirklich, dass jedes Problem lösbar ist mit den richtigen Leuten. Und das Zweite, was dann dazu kommt, ist, im Zweifelsfall muss man einfach wirklich hart arbeiten und hart nachdenken. Und wenn man diesen Glauben daran, dass jedes Problem lösbar ist, verbindet mit dem Willen, auch die richtig ekligen Themen zu machen und sich in die Sache reinzudenken, die wirklich gar keinen Spaß haben, dann kann man tatsächlich relativ weit kommen. Ich glaube, wie gesagt, wir haben noch viel Weg vor uns, aber dann kriegt man echt viel umgedreht.
Okay. Harte Arbeit ist ja auch ein bisschen antizyklisch. Ich höre immer nur 3-Tage-Woche und arbeiten aus Bali und Portugal, aber auch mal harte Arbeit und die ekligen Themen angehen, dann nehmen wir das mal hier so auf. Finde ich auch gut. Also ich glaube, da ist auch viel Wahres dran. Max, bevor wir rausgehen aus dem Podcast, gehen wir nochmal auf die ganz ungewöhnliche Abschlussfrage ein, unsere Restaurantfrage, weil ihr habt natürlich viele Restaurants als indirekte Kunden. Das heißt, du hast schon viel gesehen und gehört. Du weißt nicht nur, was die leckersten sind, auch was die profitabelsten sind und so weiter. Vielleicht mal jetzt so ein Insider-Tipp von dir, eine Lokalität, die vielleicht nicht jeder auf dem Schirm hat, ja, wo du sagst, da sollte man mal hingehen, wenn man in der Nähe ist.
Ja, muss ich wahrscheinlich vorsichtig sein, dass ich keinem auf die Füße trete hier. Deswegen würde ich was nehmen, das bei mir so ein bisschen Kindheitsfamilienerinnerungen weckt, wo ich mit den Eltern war. Früher mal Chez Bruno in Lorsch in Südfrankreich. Da bin ich zu 100% sicher, dass sie nicht unsere Kunden sind. Und ganz hervorragendes Restaurant, werde ich lieber eingeladen, als dass ich selber bezahle. Aber da habe ich sehr, sehr positive Erinnerungen dran.
Okay, das muss ich nochmal nachhören und recherchieren, aber ich verlinke euch das wie immer in den Shownotes. Hört sich aber gut an. Wir sind früher tatsächlich auch oft in Elsass gefahren, mit meinen Eltern so aus Düsseldorf. Dann haben mein Bruder und ich irgendwelche Weinkeller auseinandergenommen, während die Weinproben gemacht haben. Und dann gab es auch immer mal so ein Sterne-Restaurant, wo ich nie verstanden habe, wie man so viel Geld für Essen ausgeben kann, wenn man gleichzeitig den Kindern nur 5 € Taschengeld gibt. Ja.
Also Grüße. Ja, genau so auf dem. Also deswegen, das ist halb emotional. Ich bin mir sicher, das Essen war auch gut. Ich war, muss ich sagen, lange nicht mehr da, aber die Erinnerungen sind positiv.
Mega. Max, schönes Bild. Zum Abschluss, ich danke dir für die Insights und ich wünsche euch natürlich total viel Erfolg auf dem Weg zu Amazon.
Danke dir, Matthias, für die Einladung.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.